getötet und anschließend sich selbst. Es soll sich um einen 21-Jährigen handeln. Laut Innenminister Karner sind 12 weitere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter war demnach selbst früher Schüler an der Oberschule. Es gibt Spekulationen, wonach sich der Angreifer als Mobbingopfer gesehen hat. Die Waffen, eine Pistole und ein Schrotgewehr, soll er legal besessen haben. In Berlin ist am Vormittag der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte dabei vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Für Bundesinnenminister Dobrindt ist klar, der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem und ein Schutzwall für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Fast täglich gäbe es Angriffe darauf, so der CSU-Politiker. Schwerpunkte des diesjährigen Berichts: Spionage, Sabotage, Desinformation. Im Fokus vor allem Russland und der Einsatz von Kriminellen, die für einzelne Straftaten im Netz angeworben werden. Aktiv in Deutschland ist auch der chinesische Geheimdienst, der unter anderem Industriespionage betreibt. Ein weiterer Schwerpunkt: Extremismus. So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000. Davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Familien, die für eine Fahrt mit der Deutschen Bahn Sitzplätze reservieren wollen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Wie das bundeseigene Unternehmen mitteilt, wird die Familienreservierung mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag abgeschafft. Künftig müssen alle Reisenden, auch Kinder, für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der zweiten Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 Euro. Kritik kommt vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der Bund müsse das umweltfreundliche Reisen für Familien preislich attraktiver gestalten, so ein Sprecher. Der Berliner Senat will die Vornamen deutscher Verdächtiger von Messerstraftaten auch weiterhin nicht herausgeben. Das hat die Innenverwaltung nach Angaben einer Sprecherin entschieden, nachdem sie den Beschluss des Landesverfassungsgerichts in dieser Streitfrage geprüft hat. Sabine Müller, RBB 24, Landespolitik.
Laut Landesverfassungsgericht hatte sich der Senat zu Unrecht geweigert. Dem AfD-Abgeordneten fallen da die häufigsten Vornamen deutscher Messerverdächtiger im Jahr 2023 zu nennen. Der Mehrheit des Gerichts reichte die Begründung des Senats nicht aus. Eine Minderheit bewertete eine Namensherausgabe allerdings als grundsätzlich diskriminierend und damit rechtlich verboten. Die Innenverwaltung arbeitet nun nach. Eine Sprecherin kündigt eine neue, ausführlichere Begründung an, warum die Namen weiterhin nicht genannt werden. Die AfD fordert inzwischen auch eine Namensliste für 2024.
In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Das Gesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen demnach Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um die entsprechenden Kontrollen durchzuführen. Aus Sicht der Justizverwaltung gehen die momentanen Landesregelungen zudem über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist. In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark ist eine Lagerhalle des Katastrophenschutzes in Brand geraten. Dadurch kommt es in dem Bereich zu starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr besteht für Anwohner keine Gefahr, sie sollten aber Fenster und Türen geschlossen halten. Nach Informationen der Feuerwehr könnten in der Halle auch Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Wodurch das Feuer ausgebrochen ist, ist bisher unklar. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend weitere Schauer und kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin-Pankow 16 Grad, in Kreuzberg 19, in Pritzwalk 15 Grad, in Senftenberg 22. Nachts kaum Wetteränderungen bei Tiefstwerten um 11 Grad. Morgen anfangs dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei Tageshöchsttemperaturen von 19 bis 22 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Caroline Pierich.
Schön, dass Sie dabei sind. Das ist Musik der Jazzsängerin Kutano Uta, war auch mal hier bei uns zu Gast auf Radio 3. Apple heißt das Stück. In ihrer Musik verbindet Kutano Uta Einflüsse von Jazz und Neo-Soul. Afrikanische Musik ist da auch dabei und experimentelle elektronische Klänge. Hier haben wir Apple gehört und wie sie zu ihrer Musik und ihrem Zugriff gefunden hat, das hat Kutano Uta in unserer Reihe Musiker aus der Region erzählt. Und das Gespräch finden Sie auch noch bei uns im Netz.
Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Wir wollen jetzt auf Radio 3 übers Schweigen sprechen. Schweigen, so heißt der neue Comic von Birgit Weihe. Sie ist im Bereich des dokumentarischen Comics eine der erfolgreichsten Künstlerinnen in Deutschland. Ihre Biografie Root Girl zum Beispiel wurde als erster Comic überhaupt für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Birgit Weihe nimmt in ihren Arbeiten immer wieder Menschen in den Blick, die Grenzen überqueren. Im Comic Schweigen, über den ich jetzt mit ihr sprechen kann, zeichnet sie ein unrühmliches Kapitel deutscher Diplomatie. Es geht um die Geschichte von Deutschen, die während der Militärdiktatur in Argentinien verschwunden sind. Herzlich willkommen auf Radio 3.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Thema Schweigen, das kennen viele, deren Großeltern, Eltern im Krieg waren, die im Nationalsozialismus gelebt oder überlebt haben. Viele Romane der Enkelgeneration erzählen von genau diesem Schweigen. Und sie widmen sich der Militärdiktatur in Argentinien. Wie sind Sie da aufs Thema Schweigen gekommen?
Ich bin tatsächlich angesprochen worden von einem argentinischen Historiker oder Sozialwissenschaftler, Pablo Turnes, der meinte, dass das ein Kapitel ist, das hier in Deutschland recht unbekannt ist und dass doch einige davon aber betroffen waren von dem Verschwinden während der Militärdiktatur, also einige Deutsche, und dass eben gerade dieses diplomatische Kapitel ein etwas unrühmliches ist. Und da ich tatsächlich auch wenig davon wusste, habe ich angefangen zu recherchieren und meinte dann zu ihm, dass ich das gerne machen würde, aber warum er nicht eigentlich eine argentinische Comiczeichnerin fragt, die sozusagen ja näher dran ist. Und dann meint er, nee, ihn würde tatsächlich der deutsche Blick auf das Geschehen interessieren. Und so fing meine Reise an, quasi nach Argentinien.
Sie haben die Geschichte der verschleppten Deutschen in Argentinien also recherchiert, auch deren Familiengeschichte, die bis in den Nationalsozialismus zurückreicht. Also dann doch eine Verbindung zum Schweigen nach 1945 hier in Deutschland?
Genau, das war der Teil, auf den ich gar nicht gefasst war und was mich so sehr berührt hat, dass es eben so lange zurückreicht, diese Verstrickung der beiden Länder, dass eben Argentinien eins der letzten Länder war bis 1938, die eine große Anzahl von geflohenen Juden und Jüdinnen aufgenommen hat, die fliehen mussten vor der Nazi-Diktatur, die aber genauso offen waren, als dann nach dem Krieg die Rattenlinie, wie es dann hieß, eröffnet wurde und sehr viele Kriegsverbrecher da Obdach gefunden haben. Eben dann Mengele hat eine Zeit in Argentinien gelebt, Eichmann ist ja mit der bekannteste.
Mhm. Wenn wir jetzt in Ihren Comic kurz schauen, welche Arten von Schweigen ziehen sich da durch? Also Sie zeigen das Schweigen durch Sprechblasen zum Beispiel, in denen gegraute Punkte schwirren, wie so Staubwolken oder drei Pünktchen oder mit Pflaster zugeklebte Münder.
Das war ein weiterer Aspekt, den ich quasi gefunden habe bei meiner Recherche, dass es das Schweigen nicht gleich Schweigen ist, dass Schweigen durchaus auch positiv sein kann, wenn ich jemanden dadurch schütze, oder teilweise ist es eben nötig zu schweigen, um überhaupt Trauma verarbeiten zu können und erst später zu sprechen. Gleichzeitig kann ich mich aber auch durch Schweigen schuldig machen, wenn ich etwas verschweige, was anderen helfen würde, was eben in dem Fall jetzt das Auswärtige Amt getan hat. Es hat verschwiegen, dass sie wussten, wo Elisabeth Käsemann sich aufgehalten hat und dass sie hätten helfen können. Oder der deutschen Öffentlichkeit auch irgendwann ihren Tod verschwiegen hat. Und das fand ich eben wichtig für mich, aber auch vor allen Dingen für eine Leserschaft zu verstehen, dass Schweigen eben sehr vielschichtig ist und dass dieses Schweigen, dieses bleierne Schweigen, was sie in der Anmoderation auch hatten nach der Nachkriegszeit, sich eben durchzieht an manchen Punkten.
Sie haben Elisabeth Käsemann angesprochen. Können Sie uns nochmal alle auf den Stand bringen? Um wen handelt es sich da?
Elisabeth Käsemann ist Ende der 60er Jahre nach Lateinamerika gegangen und hat dann sich entschlossen, in Argentinien zu studieren und hat sich da engagiert in den armen Vierteln der Stadt. Sie kommt aus einem christlichen Kontext. Ihr Vater war Theologieprofessor und Anhänger der Bekennenden Kirche. Und sie hat schon sich politisiert in der Gefolgschaft Dutschkes in ihren ersten Semestern in Berlin beim Studium. Und sie hat angefangen, während der Militärdiktatur Pässe zu fälschen, um Leuten außer Landes zu helfen, die in Gefahr waren. Und sie gehört zu denen, die verhaftet und gefoltert wurden. Und das war ausnahmsweise ein großes Glück eigentlich, dass eine Freundin von ihr auch gefangen genommen wurde und aber gleich wieder freigelassen wurde und sofort Amnesty International und der Familie und eben auch der Botschaft sagen konnte, wo sie sich aufhält und dass sie eben gefangen und gefoltert wird. Und statt wie bei anderen Botschaften oder Regierungen, dass es sich sofort massiv eingesetzt wurde für die deutsche Staatsbürgerin, ist vom Auswärtigen Amt sehr wenig gekommen, was mehrere Gründe hatte. Zum einen war Deutschland Ende der 70er Jahre und speziell 77 mit der RAF, mit dem heißen Herbst, konfrontiert und hatte da wenig Interesse, sich dann zu engagieren für eine vermeintlich linksextreme Studentin. Und es gab unglaublich viele wirtschaftliche Verstrickungen und Interessen. Und die waren offensichtlich wichtiger, diese wirtschaftlichen Interessen, als Menschenrechtsverletzungen.
Sie sind ja auch nach Argentinien gereist für die Recherche zum Comic. Was haben Sie denn da erfahren oder vielleicht auch erspürt, was Sie in Deutschland nicht recherchieren konnten?
Was ich interessant fand, weil ich letzten Februar da war, das war kurz nach dem Amtsantritt von Milei, ist, dass auch da, wie auch überall auf der Welt wahrscheinlich, Erinnerungen in Wellen passiert oder auch Erinnerungskultur gewissen Repressionen unterliegen kann. Und da ist es gerade zu sehen, dass nachdem sehr viele Jahre sehr intensiv auch erinnert worden ist an die Opfer der Militärdiktatur und es viele Gedenkstätten gab und eben auch so ähnlich wie bei uns Stolpersteine, die anders aussehen, aber eben erinnern an die verschwundenen Gedenkstätten, dass sich das gerade verändert. Also dass wieder das Militär einen höheren Stellenwert bekommt und die Opfer werden wieder zu Verbrechern umgedeutet. Und gerade diese Gedenkstätten und wirklich hervorragenden Museen, die haben mir nochmal auch gezeigt, wie brutal und wie viele Menschen das betroffen hat, dass das fast eine ganze junge Generation war, die da verschwunden ist.
Sie haben vorhin angesprochen, dass in den späten 70er Jahren das Außenministerium in Deutschland anderes zu tun hatte oder beziehungsweise sich da nicht so sehr einmischen wollte wegen der wirtschaftlichen Interessen damals, als Elisabeth Käsemann verschwunden war. Wie war das denn während Ihrer Recherche? Als Sie recherchiert haben, hieß ja die Außenministerin noch Annalena Baerbock und die hatte sich immer wieder für Gerechtigkeit stark gemacht. Wurden Sie also jetzt vom Außenministerium unterstützt?
Ich habe tatsächlich diese Unterstützung gar nicht gesucht. Es gibt einen sehr guten Dokumentarfilm, der das getan hat, schon vor, ich glaube, 10 Jahren, wo nochmal auch alle wirklich direkt angesprochen worden sind, die damals in der Verantwortung waren. Und ansonsten, was hätte mir Annalena Baerbock dazu sagen können? Das fand ich in dem Moment nicht relevant. Ich fand es tatsächlich wichtiger zu gucken, was sind so die Kontinuitäten. Während meines Schreibens und Zeichnens an dem Buch hat mich die Realität so ein bisschen eingeholt, dass ich dachte, Wir kommen wieder an Punkte, wo geschwiegen wird, also wo gerade auch aus Angst plötzlich Leute nicht mehr auf die Straße gehen. Ich fand es sehr verunsichernd, was in den USA, wie schnell das ging, dass Dinge verboten werden, dass Menschen entlassen werden und wenig passiert ist. Und dass ich dachte, ja, Schweigen ist eben auch sowas, man muss dann auch den Luxus haben, sich zu trauen oder sprechen zu können. Das ist so ein weiterer Aspekt von Schweigens, dass es manchmal auch gefährlich ist, eben zu sprechen.
Schweigen ist ja ein ganz breit angelegter Comic. Also es geht um die Verfolgung im Nationalsozialismus, um die halbherzige Entnazifizierung nach 45, um die Auswanderungswellen nach Argentinien, zuerst von den NS-Verfolgten, dann von ehemaligen Kriegsverbrechern selbst, Sie hatten es gesagt. Und es geht um die Verfolgung durch die Militärjunta. Ich stelle mir das als Mammutaufgabe vor, das in einem Comic zu organisieren. Wie haben Sie denn das gemacht?
Da bin ich tatsächlich auch durch Zufall auf Aleida Aßmann gestoßen, auf ein Symposium, was Jan und Aleida Aßmann gegeben haben zum Thema Schweigen. Und das war für mich dann eigentlich fast wie von selber, dass ich dachte, ah, das ist ja toll, weil das nochmal diese ganzen Aspekte aufgreift des Schweigens, Verschweigens eben auch oder als Heilung auch für Traumata. Und diese Zitate habe ich dann genommen und diese verschiedenen Aspekte sind sozusagen der Pfad, der durch das Buch führt. Und gleichzeitig habe ich mich entschieden, auch Kontextteile anzufügen, wo dann eben bestimmte historische Aspekte nochmal näher beleuchtet werden, weil ich auch da festgestellt habe, dass bei einer jüngeren Generation, also der Generation meiner Töchter, die in ihren 20ern sind, manches, was für mich noch erlebte Geschichte ist, wie die 68er oder die 70er Jahre, die ich selber erlebt habe, dass da sehr viel weniger Wissen vorhanden ist als eben meine oder frühere Generation.
Schauen wir nochmal auf die Arbeit selber, auf einzelne Symbole. Es sind immer wieder Vögel, das ist mir aufgefallen, dann ein geblümtes Totenkopfmuster, ein Baum mit Totenkopfwurzeln. Ist diese Verbindung von Tod und Wurzel genau das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, es kann aus Schweigen auch was Gutes entstehen?
Ich glaube, manchmal braucht es Schweigen, um etwas zu überwinden. Vor allen Dingen bei den Holocaust-Überlebenden hat es eine Zeit gebraucht, bis sie sprechen konnten teilweise. Aber grundsätzlich glaube ich, dass ist, wenn es ein Verschweigen oder Beschweigen ist, daraus eigentlich nichts Gutes erwachsen kann, sondern dass wir uns mit unserer Geschichte und auch mit Schuld befassen müssen, dass es nicht so einfach ist, einfach zu sagen, das ist aus und vorbei, wir machen weiter, es entsteht was Neues. Wir haben immer Wurzeln und Wurzeln transportieren etwas mit und das ist ja auch das, warum jetzt auch selbst in der dritten Generation, was Sie auch schon in der Anmoderation meinten, noch Geschichten erzählt werden aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, weil eben auch Trauma vererbt werden und auch das ja uns erst jetzt immer deutlicher wird und deswegen stelle ich mich eigentlich, auch wenn ich weiß, dass es oft schwer ist zu sprechen, aber ich würde mich eigentlich gerne gegen ein Schweigen stellen und immer hoffen, dass wir in Dialog bleiben und dass wir sprechen. Ich glaube eher, dass aus Sprache etwas erwachsen kann und nicht aus Schweigen.
Schauen wir ganz zum Schluss jetzt auf den Anfang, aufs Cover von Ihrem Comic Schweigen in Kreuzstich gestickt. Wie kam es zu dieser Idee?
Weil es ja auch diese Redewendung gibt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, was ich nie so richtig verstanden habe. Und das ist wie diese ganzen Kalendersprüche, die klingen schön, aber manchmal fragt man gar nicht, was sie eigentlich bedeuten. Und eben deswegen hatte ich die Idee, diesen Spruch zu sticken, ich mit der Feder sozusagen zu zeichnen als gesticktes Bild, weil es sowas ist, was man sich ins traute Heim hängt, was es so heimelig macht und schön und damit fertig. Und darüber wollte ich ja hinausgehen. Und dieses Kreuzstich, aber dieses X ist ja gleichzeitig eben auch das, wie jemand der Mund verboten wird oder eben das Pflaster, was den Mund verklebt oder was eben etwas ausmerzt, auskreuzt. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass dieser Kreuzstich passt und einfach sehr vieles transportiert, was in dem Buch vorkommt.
Schweigen, so heißt der neue Comic von Birgit Weihe. Mit ihr habe ich darüber gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute.
Vielen Dank für das gute Gespräch.
Der Band von Birgit Weihe, Schweigen, ist im Avant Verlag erschienen, hat 368 Seiten und kostet 39 Euro. Musik.
ترسم لي دار بتواق كبار بشرح متربي تدخل للقلب ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد مكسب ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيه ديابة هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهة داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك أرسم لي بحر بيكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفرق دموعي مال الممات تحرق قرصم لي أحباب في غفلة راحت نسمة العشية حصدت ودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كشي معادبت البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهادة يربي كل حمام كلمة الحق خرجة من فمك ارسم لي بلاد حدودها جنة لا حاكم ظالم فيها لا حرب جنة على الارض معمرة بالورد ودري صغار تجري وتلعب ارسم لي بلاد من الشرق للغرب وارسم ويدان تجري فيها ناس حفيانة تمشي فوقدها واشتقت لي ارويها مرسمها في النام رسم لي تبسيمة تسيل عربي كرهت نشوف دل في وجه إنسان دم الأحرار ساكن قلبي رسم لي بلاد مرسمها في النام رسم لي تبسيمة تسيل عربي كرهت نشوف الدل في وجه إنسان دم الأحرار ساكن قلبي رسم لي بلاد عنوانها الأمان
17.25 Uhr, das war die algerische Sängerin Souad Massi mit Dessine-moi en pays. En pays ohne es. Akale Voubé ist eine Pariser Band, die leidenschaftlich und akribisch die musikalische Goldgrube Swinging Addis aushebt. Swinging Addis meint Jazz aus Äthiopien. Sie haben sie durch eine berühmte Schallplattenkollektion aus den 60er Jahren für sich entdeckt, kuratiert vom französischen Label Buda Musique. Und so klingt auch ihr Debütalbum nach Swinging Addis.
Thank you.
Java. 17.30 Uhr ist es jetzt ganz genau. Sophie Wannmacher ist hier.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und Sophie beginnt mit einer traurigen Meldung. Wladislav Horai ist tot. Er galt als einer der besten Opernsänger aus der Ukraine. Am Wochenende starb er bei einem freiwilligen Einsatz nahe der russischen Grenze in der hart umkämpften Region Sumy.
Ja, das hat die Nationaloper Odessa mitgeteilt. Wie genau der Tenor gestorben ist, ist bislang aber unklar und auch eine unabhängige Bestätigung der Meldung fehlt noch. Dennoch ist es natürlich ein Schock für die ukrainische Kulturszene. Horai war seit 1993 ein fester Bestandteil des Ensembles in Odessa. 2013 ist ihm sogar der Titel Verdienter Künstler der Ukraine verliehen worden. Und auch international stand er auf Bühnen wie in Paris, in Rom, Amsterdam und in Zürich. Hier hören wir ihn noch einmal. Ja, die Region Sumy erlebt ja derzeit heftige Angriffe russischer Truppen. Dass ausgerechnet in dieser angespannten Lage Künstler freiwillig helfen, unterstreicht noch einmal, wie eng Kunst und Widerstand, Kultur und Krieg in der Ukraine manchmal verwoben sind.
Den Hollywood-Star John Malkovich kennen viele durch Filme wie Monsieur Blake, Zu Diensten oder auch Die Fantastischen Vier. John Malkovich tritt aber auch immer wieder gern auf deutschen Bühnen auf und das scheint er wirklich zu genießen.
Ja, und das mag vielleicht am Publikum liegen, wie er heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin erzählt hat.
Ich habe in Deutschland an unterschiedlichen Orten gespielt, München, Gütersloh und so weiter. Also ganz überall in Deutschland. Und das deutsche Publikum ist wunderbar. Sie sind sehr aufmerksam. Und ich habe das immer schon sehr, sehr genossen, vor dem deutschen Publikum zu spielen.
Ja, das ZDF MoMA, das wird ja in Berlin produziert. Und da konnte John Malkovich deshalb persönlich vorbeischauen, weil er eben gerade in Berlin spielt. Im Admiralspalast mit der internationalen Produktion In the Solitude of Cotton Fields. Darin verkörpert er gemeinsam mit der litauischen Darstellerin Ingeborga Dabkunaite eine Begegnung zweier zwielichtiger Gestalten, die sich im Dunkeln auf einem Baumwollfeld treffen. Die Dialoge in diesem Stück sind so verworren und kurios, dass am Ende eigentlich gar nicht klar ist, wer jetzt wem was verkaufen oder abkaufen will. Es lohnt sich aber vielleicht trotzdem. Es gibt noch Karten für heute und morgen Abend um 20 Uhr. Die kosten allerdings 100 Euro und aufwärts.
Wenn Sie das jetzt interessiert, Sie aber gar nicht so viel Geld investieren möchten, um John Malkovich zu sehen, dann könnten Sie zumindest ein Stück von ihm heute Abend an der Vaganten Bühne in Berlin bekommen. Das ist ein Kulturtipp.
Ja, und da wird er eben nicht selbst auftreten. Dafür aber gibt es eine szenische Lesung des Filmdramas Gefährliche Liebschaften. Der Film aus dem Jahr 1988 ist ein Klassiker der Amoral, unter anderem mit Michelle Pfeiffer und eben John Malkovich in den Hauptrollen. Darin geht es um ein tödlich, aber elegantes Spiel aus Verführung, Macht und Rache. Ein gnadenloses Duell zweier brillanter Manipulatoren, deren gefährliche Liebschaften die Abgründe menschlicher Beziehungen offenlegen. Die szenische Lesung Gefährliche Liebschaften heute um 20 Uhr in der Vaganten Bühne Berlin in der Kantstraße.
Und für die Karten dafür müssten Sie 13,20 Euro dabei haben.
Ganz genau.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
You string me along. My friends say it's wrong. They tell me I'm crazy. For a rainy day. I'm tired of the fight. I turn out my light. You know I'm not sleeping.
walk in the light. I just need a sign. You call me up weeping. Whoa. Say yes, I can't say no, and that makes me crazy. You never say stay, I never can go away from you, baby. Whoa, never mind the weather. Whoa, as long as we're together, you say.
The Big Picture von Cat Edmondson war das auf Radio 3. Rainy Day Woman. Jetzt haben wir 17.37 Uhr. Unter großer Geheimhaltung wurde der Standort für das neue House of Games in Berlin monatelang vorbereitet. Das House of Games soll ein wichtiger Anlaufpunkt für die gesamte Games-Branche werden. Und wo es sich befinden wird, ist heute offiziell bekannt gegeben worden. 2026 soll es im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnen. Und das umfasst dann 15.000 Quadratmeter für Unternehmen und Startups aus der Games-Branche. Der Berliner Senat, der fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Und unsere Reporterin Sabine Müller hat noch mehr Informationen. Sabine, unser regierender Bürgermeister Kai Wegner scheint ja viel Hoffnung in dieses Projekt zu stecken. Was will er denn damit erreichen?
Ja, der Regierende hat wirklich nicht gespart mit Euphorie heute. Also er hat gesagt, wir wollen Zukunft schreiben, da solle etwas Einzigartiges entstehen. Die Games-Branche sei eine Zukunftsindustrie, hat Kai Wegner gesagt, in der Arbeitsplätze entstehen, Ideen entstehen mit viel Potenzial nach oben. Der ist gar nicht mehr so richtig rausgekommen aus dem Schwärmen. Wir können mal kurz reinhören.
So ein House of Games gibt es weder in Deutschland noch in Bayern und international auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig wie Berlin. Wir haben als Berlin etwas, was München eben nicht hat. Wir haben unfassbar viele kreative Orte.
Du hörst es wahrscheinlich schon, Wegner war so ein bisschen in Battle-Laune, weil andere Städte wie München, die mögen zwar ähnliche Projekte haben und jemand wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt natürlich immer auch gleich, haben wir doch schon, aber Wegner sagt eben, nicht in dieser Größenordnung, nicht mit diesem Umfeld.
Und wie genau soll dieses Projekt aussehen? Was ist da geplant?
Na, ein paar wichtige Eckdaten hast du ja schon genannt. Also 15.000 Quadratmeter soll das House of Games etwa haben auf 5 Etagen. Da soll einfach eine Menge Platz sein für viele unterschiedliche Player, also etablierte Firmen, genauso wie Startups, Anbieter für Technologie und Dienstleistungen, Vereine, Verbände, Kultur- und Forschungseinrichtungen. Also alle Facetten der Gaming-Industrie und der Creative-Tech-Industrie sollen da vertreten sein. Es wird ganz klassische Konferenz- und Arbeitsräume geben, aber auch Flächen für Produktpräsentationen, Podcast-Studios. Und ein fetter Ankermieter ist schon eingetütet. Die französische Computerspielefirma Ubisoft, den meisten bekannt unter anderem für die Serien Far Cry und Assassin's Creed, aber noch etwa 20 weitere Firmen haben schon Interesse angemeldet, sagt die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Und während das Gebäude umgebaut wird, laufen da jetzt die Verhandlungen über Mietverträge und so weiter. Und geleitet werden soll das House of Games übrigens von der Entwicklungsgesellschaft Vista, der landeseigenen. Die kennen wir schon von ihrer erfolgreichen Arbeit im Technologiepark Adlershof.
Du hast sie erwähnt, Franziska Giffey, die Wirtschaftssenatorin von Berlin, freut sich auch auf das House of Games. Was hofft sie denn für Berlin durch dieses Projekt?
Na, sie setzt auf neue Investitionen von Gaming-Firmen und viele neue Steuereinnahmen. Das hat sie beim Termin heute sehr deutlich gemacht.
Dieses hier ist eine Investition in die Zukunft, in den Wirtschaftsstandort Berlin, darin, dass wir neue Investoren in die Stadt holen, dass wir die besten Talente, die besten Köpfe der Welt hier anlocken in diesem Bereich.
Und hat Franziska Giffey halt eben gesagt, wenn die dann im House of Games ganz erfolgreich seien, dann würden die eben auch Steuern in Berlin zahlen. Da gab es ein bisschen Gelächter im Publikum, weil ich denke deshalb, weil Tech-Firmen ja eigentlich eher bekannt dafür sind, dass sie sehr genau wissen, wie man möglichst wenig Steuern zahlt. Aber Giffeys Botschaft war da schon klar, wirtschaftlicher Erfolg in der Games-Branche kommt uns allen in Berlin zugute, hat sie gesagt.
Wie ist denn aktuell die Gaming-Branche in Berlin vertreten? Ist Berlin schon international oder national da gut aufgestellt oder soll das jetzt erst durch dieses Projekt kommen?
Nein, der Senat sieht Berlin definitiv schon gut aufgestellt. Kai Wegner hat gesagt, Berlin sei schon Games-Hauptstadt. Da meinte er natürlich in Deutschland, jetzt nicht weltweit. Das wäre dann doch ein bisschen realitätsfern. Franziska Giffey hat gesagt, knapp 200 Unternehmen in Berlin in der Branche, fast 3000 Beschäftigte. Die landeseigene Gesellschaft Berlin Partner nennt übrigens noch höhere Zahlen. Und Franziska Giffey hat gesagt, in den letzten 7 Jahren sei in Berlin 75% Wachstum in der Games-Branche verzeichnet worden. Und da wird eben noch weiteres Potenzial gesehen. Ich meine, weltweit macht die Gaming-Branche 2-stellige Milliardenumsätze. Und die deutsche Entwicklerszene hat daran einen relativ kleinen Anteil, so etwa 5%, hört man, der Erlöse entfallen auf Spiele, die in Deutschland entwickelt wurden.
Jetzt wechseln wir mal kurz die Perspektive. Wie sieht denn die Gaming-Szene, das House of Berlin? Freuen die sich drauf oder gibt es da auch schon kritische Stimmen?
Also bei der Vorstellung heute gab es erstmal relativ viele begeisterte Menschen, zum Beispiel diese beiden, Steffen Walz und Christian Stein, das sind 2 Firmenvertreter. Hören wir mal kurz rein.
Wir haben uns hier auch vorgenommen, hier einziehen zu können. Großartige Initiative, House of Games Berlin.
Der erste Eindruck ist sensationell gut. Also es macht einen tollen Eindruck, das Gebäude, auch alle beteiligten Partner hier.
Und Stein hat dann noch gesagt, er sei jetzt halt gespannt, was die praktischen Rahmenbedingungen sein werden. Und gespannt sind da auch die Grünen. Die finden das Projekt grundsätzlich wirklich gut, aber die haben halt Fragen. Wie hoch werden die Mieten sein? Ist die Finanzierung langfristig gesichert? Wird das Computerspielemuseum im House of Games eingebunden? Und was diesen letzten Punkt angeht, da haben wir Nicole Hane vom Computerspielemuseum gefragt und die klang jetzt nicht so super optimistisch.
Wir würden sehr, sehr gerne natürlich auch ins House of Games ziehen. Das ist aktuell eine Finanzierungsfrage. Wir sind ja ein gemeinnütziges, privates Museum. Wir leben von den Eintrittsgeldern. Das heißt, so ein Umzug von einem Museum ist einfach sehr, sehr teuer, leider.
Also da ist noch unklar, wie das ausgeht. Was klar ist, wenn mit dem Umbau alles nach Plan läuft, dann soll das House of Games Anfang 2026 offiziell eröffnet werden.
Das House of Games hat seinen Standort im Friedrichshain an der Warschauer Straße, wird den Standort dort haben. Das waren Informationen von unserer RBB-Reporterin Sabine Müller. Danke dir und schönen Abend.
Auch so.
Put all your money on the table, take off your shiny new shoes. Let's make believe that it's midnight and we got nothing to lose. You'll bring a bottle of sunshine. Mix them up just right, we'll catch a ride on a rainbow. Ride on a rainbow. Ride on a rainbow. Ride on a rainbow. They got red kangaroos in Australia, turquoise in old Santa Fe, princes and kings in regalia, they got no clothes in L.A. On the border where you can be what you dream. Dreaming is truth out of order where you can ride on a rainbow. Ride on a rainbow. Ride on a rainbow. Ride on a rainbow. All right. Now you don't need a trip to Bombay, 'cause when you open your eyes inside your mind, you'll find you're on your
Musik von Antonio Carlos Jobim, ganz ohne Worte, sondern mit der Geige, gespielt von Victoria Molova und Musikern, dem Cellisten Matthew Barley, dem Gitarristen Gianluca Freitas und Perkussionisten, zwei waren dabei, von ihrem Album Stradivarius in Rio von 2014. Wie entstehen Songs? Bei manchen ein Einfall und dann Handwerk. Bei Hannah Reid, das ist die Frontfrau der britischen Band London Grammar, klingt das etwas poetischer. Sie habe schon früher als Kind bei ihren Eltern hinten im Auto gesessen und einfach der Landschaft dabei zugesehen, wie sie davonschweift, und dann versucht, das in Worte zu fassen und in Melodien. Und auch heute noch so entstehen die Songs von London Grammar aus Beobachtungen heraus. Interlude ist das.
Grey stairs beneath the moon. Tonight I'll be dreaming of you. Inside my head, I will dream of you. You'll dream of me too. Your hands there on my face. Fast enough for my mistakes. Would you really warn me in the light of day? The very same man sure flows right through my face. Mm-hmm.
Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und Ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion Jazz, Neo-Soul Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni in zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Beim Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz sind 9 Menschen getötet worden. Der 21-jährige Täter ist ein ehemaliger Schüler, der sich anschließend in der Schule das Leben nahm. 12 weitere Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter soll eine Pistole und ein Schrotgewehr legal besessen haben. In Berlin ist der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000. Davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Quirr verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
Die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugo Şahin sind in Berlin mit dem Deutschen Nationalpreis 2025 ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Merz würdigte den außergewöhnlichen Mut der beiden Forscher und Unternehmer. Das Ehepaar befasst sich unter anderem mit Immuntherapien gegen Krebs und hat 2020 in Rekordzeit einen Corona-Impfstoff entwickelt. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist.
Soweit die Nachricht.